Wir fahren weiter und zwar kommen wir jetzt zu Matthäus 27, 62. Liest du, Christian, nochmals Verse 62 bis 63.
Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf.
Ja, hier haben wir einen interessanten Begriff. Der Rüsttag. Griechisch Paraskoje. Was bedeutet dieses Wort im heutigen Neugriechisch? Paraskoje. Das Wort für Freitag. Ganz einfach. Freitag. Man sagt auf Griechisch, erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Und dann eben 5. Tag, Paraskoje. Also altgriechisch Paraskoje. Neugriechisch wird das E als I ausgesprochen. Und dann heißt das einfach Freitag. Und dann ist das eigentlich klar, was das bedeutet. Jesus Christus wurde am Freitag gekreuzigt. Und es gibt Leute, die sagen, das ist katholische Tradition und völlig falsch und gegen die Bibel und das muss man ganz anders verstehen. Schließlich heißt es ja, 3 Tage und 3 Nächte wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein. Ja, also dann 3 Tage und 3 Nächte, dann muss das eben 3 mal 24 Stunden sein. Da kann man auch nicht sagen, das war da eben 9 Uhr bis 3 Uhr am Freitag und nachher nach 3 Uhr, das war quasi dann die Zeit, wo der Herr vom Kreuz abgenommen wurde und dann ins Grab gelegt und dann kommt der Sabbattag und dann der Sonntag. Das geht gar nicht auf. Aber ich kann nichts dafür. Das heißt wirklich Freitag. Und zum Beispiel ein außerbiblisches Werk, die Dache. Das ist ein außerbiblisches Werk, das quasi die Lehre der Apostel darstellen soll. Und da wird in Kapitel 8, Abschnitt 1, wird gesprochen über das Thema Fasten am 4. Tag der Woche und am Rüsttag. Also, da wird von Fasten gesprochen 2 Mal in der Woche, am Donnerstag und Freitag. Und dort das Wort Paraskoje heißt Freitag. Das ist einfach so. Also, mit diesem Faktum muss man sich abfinden. Aber was macht man mit diesen 3 Tagen und 3 Nächten? Ganz einfach. Man muss es so verstehen, wie man das im Judentum versteht. Ich weiß, jede Sprache drückt sich anders aus. Wenn man in Frankreich zum Arzt geht und er sagt, kommen Sie in 15 Tagen wieder. Aber der gleiche Fall in der Schweiz, in der deutschen Schweiz, da würde der Arzt sagen, kommen Sie 14 Tage wieder. Aber es ist das Gleiche. Nur die Franzosen zählen eben den Tag an dem man beim Arzt ist, noch dazu und dann kommt man auf 15. Und bei uns ist es so, der Arzt zählt eben erst am Morgen. Aber wenn er sagt, kommen Sie in einer Woche, dann sagt er, kommen Sie in 8 Tagen. Plötzlich, aber das muss man wissen, im Deutschen ist das so, wenn es 14 Tage sind, dann zählt man erst ab morgen, wenn es eine Woche ist, dann also 2 Wochen, dann zählt man ab morgen. Wenn es 1 Woche ist, dann zählt man ab heute. So sind Sprachen. Und so drückt man sich in jeder Sprache anders aus. Und im Hebräischen haben wir das gleiche Problem wie auf Deutsch mit dem Wort Tag. Yom, Tag. Das kann bedeuten die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber es kann auch einen Kalendertag bezeichnen. Und da geht 24 Stunden. Aber beides heißt Tag. Im Holländischen hat man es besser. Da hat man zwei Wörter. Da sagt man Dach und Etmal. Das ist ein Kalendertag. Ja? Und im Hebräischen, im späteren Hebräischen, da haben wir jetzt ein Wort für einen Kalendertag. Yemama. Yom. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Yemama, das ist der Kalendertag, 24 Stunden. Aber im Althebräischen hat man das noch nicht. Ja, und darum ist es ist jetzt das Problem, wenn man sagen will, es sind drei Kalendertage, dann kann man im Hebräischen sagen, drei Tage und drei Nächte. Oder Tag und Nacht, das ist der Kalendertag. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. In der Bibel werden Zeiteinheiten vollgezählt, auch wenn sie angebrochen sind. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel die Chronologie durcharbeitet von den Königen Israels und den Königen Judas. Da muss man eben, auch wenn in der Mitte des Jahres ein König gestorben wäre, dann muss man eben dieses Jahr rechnen. Ja? Und sonst kommt man dann durcheinander mit der Chronologie. Also es wird dann eben auch gerechnet als Jahr, auch wenn es nur angebrochen ist. Und das wird im Talmud auch ausdrücklich gesagt, dass eben Maße, die angebrochen sind, auch wenn sie nur ganz wenig angebrochen sind, werden vollständig gezählt. Und darum sagt der Herr eben in Matthäus 12 nichts anderes, an drei Kalendertagen wird der Menschensohn im Grab sein. Und das war eben am Rüsttag, das ist Freitag. Aber es war nur ein kurzer Teil, ja? Aber das zählt für diesen Kalendertag 15. Nissan. Und dann kam der Sabbat, 16. Nissan, und dann der 17. Und das war der erste Tag der Woche, der Sonntag, auf Deutsch heißt das Sonntag, der Auferstehungstag. Und damit waren das drei Tage und drei Nächte, aber völlig in Harmonie mit dem, was die Evangelien sagen, dass der Herr eben am Freitag gekreuzigt wurde, am Freitag begraben wurde. Und dann werden wir sehen, dann kam der Sabbat und dann kam der Sonntag. Aber das mal als Ausgangspunkt. Und da sehen wir, an diesem Sabbat gehen führende Priester, immer wenn in der Elberfelder steht oder auch anderen Übersetzungen, die hohen Priester. Es gab ja einen hohen Priester. Und ich habe erklärt, und dann den Stellvertreter, das war der Sagan. Aber wenn steht die hohen Priester, dann meint das die führenden Priester. Also die ganz oben waren. Die gingen und auch die Pharisäer, also Schriftgelehrte, gingen zu Pilatus und wollten sich versichern, dass das Grab eben ganz speziell bewacht wird. Damit nicht eine Gelegenheit ist für die Nachfolger von Jesus von Nazareth, dass sie dann plötzlich sagen könnten, er ist auferstanden. Also sie hatten Angst vor dieser Voraussage, von der sie wussten, der Herr hat angekündigt, er wird auferstehen. Da wollten sie das sichern, und zwar nicht selbst, sondern durch die Besatzungsmacht, durch die Armee. Ich war, der Sitz der römischen Armee in Jerusalem war in der Burg Antonia, in der Ecke, in der Nordwestecke des Tempelplatzes. Da waren 600 Soldaten stationiert. Und von daher wollten sie eine Wachabteilung von einigen Soldaten. Und zwar ist es interessant, in Vers 65 haben wir das Wort Wache. Und auch Vers 66, Wache. Im griechischen Text, dieses Wort heißt Custodia. Also ist eigentlich, ich muss so sagen, im Griechischen ist eigentlich das lateinische Wort Custodia übernommen. Das typische Wort für Wache. Ein lateinisches Fremdwort wird da verwendet. Also einige Soldaten und dann sollten die dann noch für mehr Sicherheit sorgen. In Vers 66, da wird der Stein versiegelt. Und eine Möglichkeit der Versiegelung war, man hat ein Seil befestigt um den Rollstein und mit Siegelton an den Felsen, an die Felswand geklebt. Ja, damit sicher wird, so wie bei der Flasche aus Aldi, wenn es so klack macht, weiß ich immer, ah, die Frau an der Kasse hat nicht getrunken. Das ist wirklich beruhigend. Ja, man könnte auch Krankheiten übertragen, nicht wahr? Also, aber hier ging es um die Sache. Die wollten wirklich eine Sicherheit haben, es gibt keine Auferstehung. In diesem Fall. Und dann gehen wir weiter zu Kapitel 28, Vers 1. Bitte, Christian.
Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen.
Und siehe, das reicht schon. Frage: Wann ging Maria Magdalena zum Grab? Am Sonntag. Also, wir haben ganz verschiedene Ansichten. Das ist ja interessant. Also, gewisse sagen 6 Uhr morgens, bei Morgendämmerung, also die Sonne ist am Aufgehen. Andere sagen, nein, das war am Abend vorher. Nun, wir müssen uns wieder in Erinnerung rufen. Wann endet der Tag im Judentum? Abends. Und zwar, um das biblisch zu belegen, das ist ja eines, dass man das weiß, aber wenn jemand sagt, ja, beweis mir das aus der Bibel, dass der Tag, der biblische Tag von Abend bis Abend geht. 3. Mose 23. Da haben wir die 7 Feste des Herrn. Und da haben wir diesen Ausdruck von Abend bis Abend. Und zwar Vers 32. Bitte.
Ein ganz feierlicher Sabbat soll er für euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen. Am 9. des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern.
Also, hier geht es um Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Am 10., nicht wahr? Am 10. des Monats Tischri. Und hier wird dann eben gesagt, das soll ein spezieller Festtag, Sabbat sein jeweils, wo man nicht arbeiten darf. Am 9. des Monats, am Abend, dann beginnt eben der 10. Das ist Yom Kippur und das geht wieder bis zum Abend. Also von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang wird ein Tag, ein 24-Stunden-Tag in der Bibel gerechnet. Und zwar im Judentum so, dass man darauf schaut, wenn 3 Sterne erscheinen, sichtbar, das ist der Beginn des Tages. Und das ändert natürlich im Lauf des Jahres, ja? Und darum kann man in der Zeitung nachlesen, wann eben genau der Tagesbeginn ist. Das ist wichtig beim Sabbat, dass man weiß, ab wann ist wirklich Sabbat gültig, wann ist der Sabbat zu Ende. Ja? Ja? Ja, also Erev heißt Abend, ja, und da beginnt am Abend, also mit Sonnenuntergang im Frühjahr, so um 6 Uhr, ja, bis wieder 6 Uhr abends. Und nun ist es so, Matthäus 28, Vers 1. Aber nach dem Sabbat, das ist eben der Tag, der auf den Rüsttag folgte. Also der Herr wurde noch am Rüsttag gekreuzigt. Und dann haben wir gesehen, Vers 62, am folgenden Tag, der nach dem Rüsttag, der nach dem Freitag ist, das war eben der Sabbat. Und dieser Sabbat geht bis Vers 66 und jetzt noch ein bisschen weiter. Aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria. Und dieses Wort in der Fußnote, bei aber nach dem haben wir eine Fußnote, oder spät am, opse auf Griechisch. Das heißt eben spät an einem Tag, und das meint jetzt eben gerade das Ende vom Sabbat. Und dann gibt es da den Übergang, die Sonne ist noch nicht ganz weg, ja, beziehungsweise geht unter, und dann gibt es diese Dämmerung, wo noch etwas Licht da ist, und da beginnt dann der neue Tag, sobald drei Sterne erscheinen. Wir sind also genau an diesem kritischen Moment, wo der Sabbat zu Ende geht und der neue Tag beginnt. Und dieser Tag wird genannt der erste Tag der Woche. Das ist der Sonntag, ja. Auf Hebräisch sagt man natürlich nicht Sonntag. In der hebräischen Sprache orientiert man sich eben am Schöpfungsbericht. Die Bibel beginnt mit welchem Tag? Und der erste Tag ist der? Ja, auf Hebräisch Yom Rishon. Yom Echad steht in Genesis 1. Aber das heißt, das ist für Deutschsprachige der Sonntag. Die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Ja. Nur die Bibel sagt nicht Sonntag, das ist nicht dem Sonnengott geweihte Tag, das ist einfach der erste Tag der Woche. Ja. Aber auf Deutsch sagt man Sonntag. Und wenn jemand sagt, aber das ist ja völlig heidnisches Sprechen, sollten Christen wirklich auch so weiterfahren, dass sie vom Sonntag sprechen, das ist der Tag des Sonnengottes, und dann Montag, Dienstag, das sind ja alles auch Namen, die sind in Verbindung mit heidnischen Göttern. Mittwoch wenigstens nicht. Das ist einfach die Mitte der Woche. Aber dann mit Donnerstag, da haben wir schon wieder den Donnergott. Und Freitag mit Freier. Sollten Christen so sprechen? Nun, es gibt eine ganz einfache Antwort. Ja, natürlich. Warum hat zum Beispiel ein Epaphroditus seinen Namen nicht geändert? In Philipper 2. Paulus spricht über Epaphroditus, der ihn besucht hat im Gefängnis, also in der Gefangenschaft in Rom, und war ein treuer Mann, der dann aber todkrank geworden ist. Und er nennt ihn Epaphroditus, obwohl das heißt, der Aphrodite, der Liebesgöttin geweihte. Oder man muss mal schauen in Römer 16, wo Paulus ganz viele Geschwister grüßt, Männer und Frauen. Und da spricht er von Nereus. Ja, aber das ist ja der dem Meergott geweihte. Und alle möglichen heidnischen Namen kommen da vor. Es war so, Heiden haben sich bekehrt und die Eltern hatten sie eben so gerufen, Nereus und Epaphroditus. Und da haben sie den Namen gelassen, das war für sie eine Worthülse. Sollte höchstens noch erinnern, das war einmal, aber ich bin errettet. Mit diesen Göttern habe ich nichts mehr zu tun. Aber sehen wir, das Neue Testament nennt die Gläubigen an so vielen Stellen mit ihren heidnischen Namen, ohne da ein Problem zu haben. Also brauchen wir kein Gewissensproblem. Der Sonntag ist einfach der Sonntag. Das ist der erste Tag der Woche. Aber auf Deutsch sagt man das so. Wir können nicht plötzlich jetzt sprechen vom ersten Tag der Woche. Ja, und darum keine Berührungsangst, obwohl wir das mit dem Sonnengott vollkommen verurteilen und ablehnen und mit Götzendienst überhaupt nichts zu tun haben wollen. Aber man kann eben in solchen Dingen sich sogar steigern und dann in Gewissensnöte hineinkommen, die bräuchte es gar nicht. Ja, so können wir diese Ausdrücke völlig locker benutzen. Aber eben, hier haben wir am ersten Tag der Woche, Matthäus 28,1, und auf Hebräisch sagt man eben Yom Rishon, Tag erster, für Sonntag. Und dann für Montag Yom Sheni, zweiter Tag, wie im Schöpfungsbericht. Und dann der siebte Tag ist dann der Schabbat, der Sabbat. Und damit ist also klar, im Weiteren werden wir sehen, der Herr Jesus ist am ersten Tag der Woche aufgestanden, das heißt am Sonntag. Ja, aber jetzt kommen ganz Schlaue, die sagen, nein, da in der Bibel steht das ganz anders. Da steht nämlich das Wort Mia Sabbaton. Das heißt, einer der Sabbate. Und da werden ganz wilde Theorien entwickelt, dass das ja nicht den Sonntag bedeutet, sondern etwas mit Sabbat zu tun hat. Nun, der Ausdruck Mia heißt eins. Sabbaton, wir müssen auch dieses Wort mal zuerst erklären. Sabbaton ist in der Mehrzahl. Sabbat in der Mehrzahl. Und nun muss man ein Standardwörterbuch, ein wissenschaftliches Standardwörterbuch des Griechischen nehmen, sagen wir das von Walter Bauer, Lexikon, Wörterbuch zum griechischen Neuen Testament. Und da wird so definiert. Also, das Wort Sabbaton in der Einzahl bedeutet erstens Sabbat, zweitens Woche. Woche. Und dann wird auch erklärt, der Plural Sabbata kann bedeuten Sabbattage, also mehrere Sabbate. Aber es kann auch bedeuten Sabbat. Ein einzelner Sabbattag wird im Altgriechischen auch, kann auch mit der Mehrzahl ausgedrückt werden. Und drittens heißt das auch Woche. Eine einzelne Woche. Und jetzt kommt dazu, im Hebräischen, damals zur Zeit des Herrn Jesus und dann auch in den Jahrhunderten, die folgten, da heißt Shabbat erstens Sabbat, zweitens Woche. Das ist so. Und darum ist das hier, das Mia 1, Sabbaton der Woche. Der erste Tag der Woche. Das heißt es. Und jetzt noch eins drauf. Psalm 24. Das ist dieser Psalm, wo dann gesprochen wird über die Tore Jerusalems, die sich öffnen sollen, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Schlagen wir auf, Psalm 24. Psalm 24 von David, ein Psalm. Und dann liest du mal Vers 7, bitte.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe.
Und noch ein Vers dazu.
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf.
Ja. Und jetzt ist es so, in der Septuaginta, das ist die älteste griechische Bibelübersetzung des Alten Testaments, also im 3. Jahrhundert vor Christus, von Juden in Ägypten, in Alexandria, erstellt. Da wird noch hinzugefügt im Titel, von dem ersten Tag der Woche. Und zwar genau diese Ausdrucksweise, wie wir sie da haben. Das heißt also, das deutet dort an, in diesem Zusatz der Übersetzer, dass dieser Psalm am Sonntag aufgeführt werden sollte. Und jetzt ganz wichtig, im Talmud, Das ist nicht die Bibel, sondern im Judentum das wichtigste theologische Werk, ein Riesenwerk, wo viele Rabbiner zu Wort kommen. Und dort wird in Tamid, das ist ein Traktat, das behandelt das Thema das tägliche Brandopfer aus der Bibel. Und dort wird erklärt, dass in Tamid 33b immer am Sonntag muss im Tempel Psalm 24 gesungen werden. Und dann am Montag wieder ein bestimmter Psalm für die ganze Woche. Das haben wir ja betrachtet vor einiger Zeit, als wir die Passionswoche betrachtet haben, Tag für Tag, von Palmsonntag. Und wir haben gesehen, dass genau diese Wochentagpsalmen des Judentums jeweils mit dem übereinstimmen, was an dem betreffenden Tag, Palmsonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis zur Kreuzigung und dann bis zur Auferstehung geschehen ist. Nicht wahr? Die da waren, die mögen sich erinnern. Und sonst kann man das bei früheren Livestream nachhören. Und ich habe auch ein Büchlein geschrieben und er kam nach Jerusalem. Wo ich das als kleines Büchlein so erkläre. Also ganz fantastisch. Und man muss sich vorstellen, Psalm 24 wurde gesungen an dem Tag, als der Herr Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einritt. Und im Tempel hat man gesungen, ihr Tore, erhebt eure Häupter, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, Jahwe, der Ewigseiende, Gott, der ewige Gott. Jahwe, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Und so ist also klar, genau dieser Ausdruck, der erste der Woche, wie Matthäus 28,1, wird in Psalm 24 verwendet und das bedeutet Sonntag. Und wer da etwas anderes behauptet, der beweist einfach, dass er von Griechisch nicht viel versteht. Also offensichtlich. Oder irgendwie vielleicht etwas von Griechisch versteht und da irgendwie einfach einen Knacks hat. Einen grammatikalischen Knacks, den er nicht schnallt, weil er es nicht will. Und dann kommen die Adventisten. Und viele Ableger jetzt mit dieser Irrlehre im Internet. Es wächst ja wie Pilze aus dem Boden. Und die sagen, nein, das mit dem Sonntag und dem Zusammenkommen der Christen am Sonntag, das ist alles heidnische Erfindung von Konstantin. Im 4. Jahrhundert nach Christus wurde das eingeführt und man hat den Sabbat da verschoben auf den Sonntag. Wirklich? Ich habe hier ein Buch mitgebracht. Das sind altchristliche Schriften bis in die Frühzeit zurück. Hier zum Beispiel habe ich gerade den Clemensbrief, die 7 Ignatiusbriefe, die beiden Polycarpbriefe und noch mehr. Und nun zitiere ich aus Ignatius einen Brief an die Magnesier. Und ich muss noch erklären, Ignatius lebte 35 nach Christus bis 110. Das war also ein Zeitgenosse der Jünger, der Apostel. Und dieser Ignatius war übrigens ein Schüler von dem Apostel Johannes. Der hat bei ihm gelernt. Und seine Schriften gehören nicht zur Bibel. Denn zur Bibel durften nur Schriften akzeptiert werden, nach Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel und neutestamentlichen Propheten. Nur solche, die Apostel Jesu Christi waren, die 12, für Israel, für die 12 Stämme, Paulus, für die Heidenvölker und Propheten, die von ihnen anerkannt waren, wie zum Beispiel Markus, Lukas, Jakobus, der Schreiber des Jakobusbriefes, Judas, der Schreiber des Judasbriefes. Nur die und alle anderen durften nicht als Gottes Wort anerkannt werden, auch wenn sie ganz alt waren. Aber dieser Ignatius schreibt in dem Brief an die Magnesier in Kapitel 9, wenn nun die in alten Bräuchen wandelten, zu neuer Hoffnung gelangten und nicht mehr den Sabbat halten, sondern nach dem Tag des Herrn leben, an dem auch unser Leben aufging durch ihn und seinen Tod. Was? Einer, der von 35 bis 110 gelebt hat, sagt, dass jüdische Christen jetzt eben früher sich an den Sabbat orientiert haben und jetzt nach dem Tag des Herrn, das ist der Tag der Auferstehung, der klar nach dem Sabbat kam. Ja? Also, wie kann man behaupten, das sei im 4. Jahrhundert von Konstantin erfunden worden? Das ist einfach schlicht nicht wahr. Und der Apostel Johannes benutzt ja diesen Ausdruck Tag des Herrn in Offenbarung 1, nicht wahr? Also, das war ja der Lehrer von Ignatius. Schauen wir mal Offenbarung 1, Vers 10. Da haben wir diesen interessanten Ausdruck. Er war ja auf Patmos im Exil. Und dann sagt er in Offenbarung 1, Vers 10, bitte.
Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune.
Ja, und die Elbefelder erklärt da in der Fußnote sehr gut, an des Herrn Tag, das darf man nicht verwechseln mit dem Ausdruck an anderen Stellen, der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts, der Drangsal und des Wiederkommens des Herrn Jesus als Richter der Welt, das ist im Griechischen anders formuliert. Hemera tu kyriou. Aber hier an des Herrn Tag, die Fußnote erklärt in der Elbefelder, eigentlich an dem Herrn gehörenden Tag. Kyriake hemera. Das ist der Tag, der speziell dem Herrn geweiht ist. Diesen Ausdruck benutzt Johannes und damit sagt er, am Sonntag habe ich die Vision bekommen der Offenbarung. Und das war eben der Tag, an dem sich die frühen Christen versammelt haben. Und er war auf Patmos im Exil und er konnte am Auferstehungstag des Herrn sich nicht mit den Geschwistern versammeln. Und der Herr hat ihn getröstet, er hat ihm den Himmel geöffnet und hat ihm die Offenbarung gegeben. Ja, also schon mal dieser Ignatiusbrief ist wichtig. Und dann, ich habe bereits erwähnt, die Didache. Ich war mit dem Freitag, Paraskoje. Und die wird so angesetzt im Bereich, man weiß nicht genau, viele Wissenschaftler 80 bis 100 nach Christus. Also wäre noch Lebzeit von dem Apostel Johannes. Oder man kann es eben nicht genau sagen, es ist einfach zwischen 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems, und 132 nach Christus, als der zweite Krieg gegen die Juden stattfand. Also, sagen wir so 80 bis 120. Und dort liest man in Abschnitt 14, und am Tag des Herrn versammelt euch und brecht das Brot und gebt Dank. Sagt, muss doch keiner mehr kommen mit Konstantin. Das war üblich unter den Gläubigen. Also ein Tag, der ganz besonders für den Herrn reserviert war, wo man eben nicht jetzt seine Geschäfte gemacht hat, sondern man hat den Tag reserviert, das ist der Tag für die Gemeindezusammenkünfte. Da haben wir Zeit, da kommen wir auch. Bleiben wir nicht zu Hause. Und machen wir eben nicht irgendwelche Geschäfte. Und dann möchte ich noch erwähnen, der Barnabasbrief. Nicht der Barnabas, der in der Bibel erwähnt wird. Aber er heißt Barnabasbrief, wurde geschrieben so zwischen 70 und 132 nach Christus. Und dort liest man in Kapitel 15, weshalb wir auch den achten Tag zur Freude begehen, an welchem auch Jesus von den Toten auferstand und an welchem er in den Himmel aufgefahren ist. Das ist ganz klar. Die frühchristlichen Schriften bezeugen ganz klar, dass die Gläubigen am ersten Tag der Woche zusammengekommen sind. Und nun können wir mal aufschlagen, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da kommt Paulus nach Troas. Liest du, Christian, Apostelgeschichte 20, Verse 6 und 7.
Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem
Ja, das reicht schon. Das brauchen wir jetzt nicht mit den Lampen. Im Moment. Ja, aber da sehen wir, Paulus kommt nach Troas und dann wartet er 7 Tage und dann kommt der erste Tag der Woche. Da haben wir jetzt wieder diesen Ausdruck. Das bedeutet wirklich, der erste Tag der Woche, das ist auf gut Deutsch am Sonntag. Dann war man versammelt, um Brot zu brechen. Genau das. Erster Tag der Woche, Sonntag, um das Abendmahl zu feiern. Interessant, der Ausdruck in 1. Korinther 11, das Abendmahl, heißt ganz wörtlich im Griechischen das dem Herrn gehörige Mahl. Wie das gleiche Wort wie der dem Herrn gehörige Tag, Offenbarung 1, Vers 10. Also es ist ein Zusammenhang zwischen dem Herrn gehörigen Tag und dem Herrn gehörige Mahl. Und ich war 7 Tage und dann ist da der erste Tag der Woche und das nützt Paulus ganz aus bis Mitternacht und dann noch bis zum Morgen und dann geht er zu Fuß weiter. Und der hat eine Kondition gehabt. Freinacht und dann Spaziergang. Also der größeren Art. Unglaublich, diese Kondition. Gut, das kann man so bis an die Grenze gehen, aber man soll es nicht dauernd. Wir brauchen den Schlaf. Aber eben um zu zeigen, das war ihm so wichtig. Der erste Tag der Woche und dann kann er gehen. Das heißt also, er kam da an am Montag und wollte unbedingt noch einen Sonntag erleben in Troas. Aber lieber, hat es voll ausgenutzt und dann geht er. Das ist der Punkt. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, nein, das heißt der erste der Sabbate. Nein, Sabbate, das heißt Woche. Doch, das ist eben in der Passawoche, da werden die Sabbate gezählt, 7 Sabbate bis zum Pfingstfest. Okay, das war also der erste Sabbat aus der Passawoche. So ein Unsinn. Sieht man das? Nehmen wir das nicht übel. Ich sage das so pointiert und so scharf, weil im Internet, die werden nachher sehen, die Kommentare, die kommen werden. Eine Katastrophe. Da kommen genau diese Irrlehrer. Und oh, das ist ganz falsch. Nein, es ist nicht ganz falsch, sondern es ist genau richtig. Schauen wir mal in Vers 6. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote. Also, das ist die Passawoche. Und nach der Passawoche segeln sie, brauchen 5 Tage, dann kommen sie nach Troas und dann bleiben sie 7 Tage bis zum ersten Tag der Woche. Also sind wir bereits 21. Nissan, 15 bis 21. Nissan, das sind die ungesäuerten Brote, dann 5 Tage dazu und dann noch 7 Tage dazu. Wir sind bereits im nächsten Monat. Hat gar nichts zu tun mit dieser Sabbatzählung der 7 Sabbate und das wäre jetzt der erste der Sabbate. Steht nicht, geht überhaupt nicht. Das ist gegen die Chronologie. Das bedeutet wirklich erster Tag der Woche. Und dann noch ein Zitat von Justin, dem Märtyrer. Der lebte 100 bis 165 nach Christus. Und in seinem Buch Apologie, Kapitel 67, schreibt er, ich zitiere, aber der Sonntag ist der Tag, an welchem wir alle unsere übliche Versammlung halten. Denn es ist der erste Tag, an dem Gott die Welt machte, in dem er einen Wandel in der Dunkelheit der Welt erwirkte und Jesus Christus, unser Erlöser, erstand an selbigem Tag von dem Tod. Und da erwähnt er den Ausdruck Sonntag, im griechischen Text. So wie die Heiden sagen, der Sonnentag Gott, und sagt, aber das ist der erste Tag in der Bibel. Und an diesem Tag ist der Jesus auferstanden und da haben wir unsere üblichen Versammlungen. Also, er hat es aus dem 2. Jahrhundert, deutlich vor Konstantin. Es ist einfach nicht wahr. Und wer das jetzt weiß und nachher immer noch verbreitet, das war Konstantin, dem kann man dann nicht einfach sagen, ja, das hast du halt nicht gewusst. Sondern das ist dann wirklich bewusste Täuschung der Leute. Das sind Fakten und die stehen. Und damit ist also klar, hier in Matthäus 28, ganz am Ende des Sabbats, kommt Maria Magdalena und der erste Tag beginnt. Ich war in Golgatha, ist ganz nahe draußen vor dem Gennator, dem Gartentor von Jerusalem. Am Sabbat durfte sie in der Stadt herumlaufen und kein Problem, bis nach Golgatha zu gehen. Und sie erlebt also da in dem Zusammenhang den Übergang von Sabbat bis zum ersten Tag der Woche. Übrigens, der erste Tag der Woche, welche Bedeutung hat der im Judentum? Eben ist der erste Tag der Woche, entspricht dem ersten Tag der Schöpfung. Aber noch etwas, wie nennt man die Zeit gerade nach dem Sabbat? Mozaei Shabbat. Das sind die Ausgänge des Sabbats. Und die sind ganz wichtig. Da werden ganz spezielle Gebete werden gesprochen. Das ist nicht einfach, dass der Sonntag keine Bedeutung hat im Judentum. Also Mozaei Shabbat, und da sind wir genau bei diesem Zeitpunkt. Und Maria geht also da zum Grab. Und es war alles unverändert. Und jetzt werden wir dann nächstes Mal sehen, ich muss ja so ein bisschen Ausblick geben, da wird es noch einige Überraschungen geben. Also zu dem Zeitpunkt war die Auferstehung noch nicht geschehen. Und ich werde dann zeigen, wie das zeitlich zu verstehen ist mit Vers 2. Und siehe, das ist nicht in dem Moment, als Maria dort war. Nicht wahr? Wir müssen dann schauen, und damit möchte ich dann schließen. Johannes 20. Christian, Vers 1.
An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Jawohl. Sehen wir jetzt. Am ersten Tag der Woche, das war am Sonntag. Aber jetzt, nicht spät am Sabbat. Und eben diese Dämmerung, das Griechische meint wirklich die Dämmerung am Abend, nicht die Morgendämmerung. Aber hier haben wir am ersten Tag der Woche. Früh, das ist ein anderes Wort. Nicht spät. Früh. Als es noch dunkel war. Das heißt also, sie war dort bei Mozaei Shabbat. Der Sonntag hat schon begonnen. Und sieht, das Grab ist unverändert. Dann geht sie wieder heim. Sie hat wohl nicht viel geschlafen. Sie war so völlig aufgewühlt. Und sie war ja der Überzeugung, es war der Messias, aber was ist jetzt geschehen? Und dann geht sie, es war noch dunkel, also noch vor Sonnenaufgang, ist sie schon wieder draußen. Und dann sieht sie, der Stein ist weg. Das war ein Schock für sie. Sie sagt das Petrus und Johannes. Sie hat das jetzt gesehen. Also, Wache weg, Siegel gebrochen. Was ist geschehen? Der Stein ist gerollt. Und wir sehen dann später, wie sie beim Grab weint und wie sie dann sagt dem vermeintlichen Gärtner, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 13. Die waren bodenzerstört. Man hat den Herrn weggenommen. Und sie spürt auch nicht mehr die Gemeinschaft mit dem Herrn. Wirklich das Gefühl, jetzt habe ich meinen Herrn verloren. Als Gläubige. Man kann sich das nicht genug dramatisch vorstellen, wie schlimm das war. Diese Frau war am Boden zerstört. Aber eben, das war ein anderes Ereignis als, jetzt zum Schluss noch, Markus 16. Das ist nicht Zusatz, das wollte ich noch bringen. Echt? Lies du noch Markus 16, Vers 1 und 2.
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war.
Ah, interessant. Wieder der Sabbat ist vergangen. Und wie ist das eben bei Mozaei Shabbat? Dann machen die Geschäfte noch am gleichen Abend wieder auf. Jetzt kommt wieder Leben nach Jerusalem. Und diese Frauen, die da erwähnt sind, sind dann hingegangen, um eben Gewürzsalben zu kaufen. Und sie hatten die Absicht, dann wieder zu gehen zum Grab. Da wird also nicht gesagt, sie sind gegangen, sondern sie haben die Absicht, dann zu kommen und ihn zu salben. Und dann Vers 2. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Das ist nicht das Gleiche wie in Johannes 20,1. Sie kommt früh am ersten Tag, als es noch dunkel war. Da muss man unterscheiden. Der Besuch von Maria Magdalena allein und dann die Frauen, die miteinander kommen, aber die Sonne ist schon aufgegangen. Und ihnen erscheint dann eben der Engel, der die Auferstehung verkündigt. Und da haben wir die Parallele wieder zu Matthäus 28, wo ich ja noch erklären werde, wie das genau zeitlich dort zu verstehen ist. Also werden nächstes Mal ganz interessante Sachen noch sehen im Zusammenhang mit den Abläufen der Auferstehung und wie sich das alles wie ein Puzzle ineinander einordnet. Aber man muss eben klar unterscheiden, dieser Besuch am Sabbatende, Anfang des ersten Tages, am Abend von Maria Magdalene, und das war für sie ein sehr schwerer Moment. Es geht heim und das steht nicht in der Bibel, aber das habe ich so gesagt. Die hat nicht viel geschlafen. Auf jeden Fall, eben noch vor Sonnenaufgang ist die schon wieder draußen. Und dann diese Überraschung. Das Grab ist leer. Und dann die anderen Frauen, die eben nach Sonnenaufgang kommen und werden die weiteren Ereignisse dann noch sehen nächstes Mal. Wir wollen hier schließen.